Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Im Film Matrix, den die meisten kennen dürften, der ist ja mittlerweile ein Klassiker, ist diese berühmte Szene am Anfang, wo Neo, der Protagonist, sich entscheiden muss, blaue Pille oder rote Pille.
Okay, ich habe die schon ein bisschen fortgeschritten, weil am Anfang ist noch die noch berühmtere Szene Follow the White Rabbit.
Ja, okay, ja genau, aber er muss diese Entscheidung treffen.
Ja.
Und er entscheidet sich dann für the Red Pill und damit oder dafür, dass er die Wahrheit erkennt und sein bequemes, normales Leben aufgeben muss. Und dieser Begriff Red Pill wird ja eigentlich mittlerweile so als Metapher verwendet, zumindest in diesen Kreisen in den USA, die eben denken, es gäbe irgendwelche Verschwörungstheorien.
Ach, was,
oder
echt?
Ja, das ist so eine Metapher dafür, dass eben die Leute, die Red Pill haben, die haben die Wahrheit. Und alles andere sei eben die Lügenpresse zum Beispiel.
Ach, das ist,
und so.
Weil ich hätte nicht mal die Farben mehr gewusst, aber wenn du das weißt, dass es so ein, tatsächlich eine Metapher ist für wir
genau.
haben, okay, Verschwörungstheorien wollen wir jetzt, puh, das ist ja,
nein.
okay.
Aber sozusagen, die, was dahinter steckt eigentlich, ich glaube, das ist ein popkulturelles Phänomen, dass diese Szene so berühmt wurde und sich eben so durchgesetzt hat, auch im politischen Kontext. Und zwar leben wir in einer komplexen Welt, wie ja unser Kanzler schon festgestellt hat, nach dem Grönland-Konflikt.
Okay.
Und einfache Antworten sind halt schnell bei der Hand, ne? Und dieses, also in den Film passt das natürlich super rein. Der Neo entscheidet sich dann dafür, die Wahrheit zu entdecken, wird zum Helden und rettet letztendlich auch die Menschen. Aber in der Wahrheit oder in der Realität ist es eben nicht ganz so einfach. Aber wir suchen eben gerne einfache Antworten. Und ich habe mich schon öfter gefragt, was wäre passiert, wenn Neo oder eben ein Held dann auch mal sagt nein.
Dann wäre der Film gleich aus.
Genau, klar, dann wäre der Film nicht so gewesen oder den hätte es gar nicht gegeben, die Geschichte. Aber vielleicht waren ja der Morpheus und die Trinity davor schon bei ganz vielen anderen potenziellen Neos.
Und die hatten alle keinen Bock.
Genau, die haben alle die blaue Pille genommen und haben es dann halt auch vergessen.
Und das soll quasi den Film Matrix 0 noch machen, den davor.
Genau, wo nichts passiert.
Nee, oder wo die voll genervt sind und frustriert, die gehen jetzt zu irgendeinem Typ und der Auserwählten, der so, ah nö, ist doch ganz nett. Und dann sind die frustriert und stellen alles in Frage. Könnte eigentlich ein guter Film werden.
Wer weiß,
ich hoffe,
ja.
ich kriege die Rechte, vielleicht. Wenn das mal jemand jetzt nimmt, unsere
vielleicht.
Zuhörer.
Okay, ja. Nee, aber die Frage ist ja wirklich auch mal ernsthaft an sich selber oder ehrlich an sich selber gestellt. Würde man wirklich die rote Pille nehmen oder würde man die blaue nehmen und sagen, ja, ich weiß nicht, weil ich gehe ja auch Gefahren ein, ja, dann vielleicht komme ich dann irgendwie in Konflikte und riskiere mein Leben. Dann nehme ich lieber die blaue und bleib quasi in meinem langweiligen Bürojob. Ich habe ein konformes Leben, ist vielleicht nicht so ganz lang, so ganz interessant, aber irgendwie werde ich schon Urlaub machen können, es wird auch ganz nett. Und dann lebe ich lange. Und dann habe ich doch eigentlich alles, was ich will. Also wer würde sich wirklich aktiv für den unbequemen Weg entscheiden?
Ja, das Interessante ist ja noch, dass also bei dieser Pillensituation, also ich muss das sofort wieder an dieses blöde Video denken, sorry, das muss ich jetzt kurz erzählen, es war so ein Verarscher-Video, da sagt einer, du bist jetzt 40 Jahre alt oder 35, du musst dich jetzt entscheiden, entweder meldest du dich bei einem Marathon an oder du kaufst dir ein Gravelbike. Und dann sagt der andere, hä, was soll das, was wollt ihr von mir?
Eine Siebträgermaschine.
Ja, genau, ach, ist das da hinten nicht diese tolle Siebträgermaschine?
Ah, okay.
Ja, also das kommt dann auch noch, okay, so dieses typische Leute Mitte 30 oder so, die keine Kinder haben, machen eins von den drei Sachen.
Ja genau, weil man halt denkt, so jetzt langsam muss man mal was reißen.
Ja genau,
aber
und
die Frage ist ja,
man hat keine Herausforderung mehr, man ist so,
genau.
Ich verdiene genug Geld, meine Wohnung ist super. Und Kinder kriege ich nicht, dann brauche ich jetzt irgendwie eine neue Challenge. So. Also ich will das nicht also, über einen Kamm scheren.
Ja
es gibt
okay.
auch Leute, für die ist das schon seit 10 sind, der Traum, mal eine Siebträgermaschine zu haben. Die gibt es sicher. Mit Gravelbike eher nicht, weil so lange gibt es die noch nicht. Ich finde es interessant, dass du, wenn du diese blaue Pille nimmst, es gibt ja dann auch in dem Film noch einer, der quasi die blaue Pille nimmt. Ich weiß nicht, ob es im ersten ist oder im zweiten.
Ja, aber der war davor eingeweiht und entscheidet
genau.
sich dann quasi auszusteigen. Ja.
Genau, und das finde ich ja das Interessante, dass du, wenn du diese Pillen angeboten bekommst, ich weiß gar nicht mehr, wie war das genau? Der wusste dann schon, dass es eine... Also der wird ja, wenn er jetzt die blaue Pille nehmen würde...
Wird sein Gedächtnis gelöscht.
Oder zurückgesetzt um einen Monat. Und das ist halt unterschiedlich wie bei Platon. Also weil beim Höhlengleichnis ist ja einfach so, dass wenn du einmal draußen bist, also das Höhlengleichnis ist ja im Prinzip ist so, du sitzt in der Höhle, du siehst an der Wand irgendwie Schatten und dann gehst du irgendwann aus der Höhle raus und siehst, dass das eben Schatten sind. Du hast gedacht, das ist die Realität und von draußen siehst du, dass da irgendwie das sind, das hat Entsprechungen in der echten Welt.
Und also das sind nur Abbildungen von der echten Welt.
Genau, und wenn Schatten, du das einmal gesehen
aber
hast...
aber nicht die dann, wahren Gestalten.
Genau, und wenn du es einmal gesehen hast, kannst du nicht mehr zurück.
Und so auch wenn du versuchst, die anderen, die eben die wahre Welt noch nicht gesehen haben, zu überzeugen, dass ja, das die, eben nur ein Widerschein ist. Genau, die sagen, spinnst du? Ich sehe so doch mein ganzes Leben schon die Schatten. Die müssen real sein.
Und so fühlen sich wahrscheinlich viele Verschwörungstheoretiker.
Genau, dass sie eben dank dieser Red Pill jetzt die Wahrheit durchblickt hätten. Aber das ist ja auch dieser, also dieser Dualismus, ja, der passt gut in unsere Zeit, weil es ist eben so gut, böse, rote Pille, blaue Pille. Und es gibt quasi entweder diesen, ja, langweiligen Weg, der aber auch falsch ist, oder dieses eine krasse Erlebnis und dann bin ich aber auch mittendrin als Superheld. Und wir sind dann natürlich so ein bisschen in auch diesen Romanen und Geschichten gefangen, würde ich sagen, in unseren Erzählungen, dass wir eben oft denken, wir müssten uns zwischen Gut und Böse entscheiden. Ja. Als ob die Welt eben nicht grau schattiert wäre.
Entweder werfe ich den Ring ins Feuer oder halt nicht.
Ja, genau. Aber es muss dann auch gleich ganz krass sein. Und eben dann sind halt auch so Hobby Auswahl oder eben was mache ich eigentlich in meinem Leben, führt eben zum Teil auch zu krassen Entscheidungen.
Wow, das
und ich glaube, viele Leute, die haben dann halt Angst davor. Ja, das gibt's ja oft so, ja, und wenn du dann mal zurückblicken wirst in 30, 40 Jahren auf dein Leben, dann kommt's drauf an, was du gemacht hast, sonst wirst du nicht zufrieden gewesen sein
ja,
mit deinem
genau,
Leben.
Ja, genau, warum? Also ich denke mir ja ganz ehrlich, letzten Endes ist es ja schon, läuft vieles darauf hinaus, ob ich später mal überhaupt zurückschaue. Vielleicht sitze ich ja da einfach auch in der Kneipe und spiele Schach und freue mich, dass ich gerade gewonnen habe und denke doch, hey, jetzt komm, geh weg mit diesen ganzen Fotoalben von früher. Ich will jetzt irgendwie nochmal über den letzten Zug nachdenken. Kann ja auch im Altersheim passieren, dass ich für immer im Hier und Jetzt lebe. Und ich habe mir manchmal schon so vorgestellt, wie ist das denn dieser Moment kurz bevor man stirbt? Ob das alles ändert, wenn ich dann da zufrieden bin, wenn ich mit einem Lächeln auf den Lippen entschlafe oder ob ich denke, oh, verzweifelt bin. Aber vielleicht ist es auch völlig egal, weil ich weiß nicht, in welchem Buch war das? Ah ja, genau, das war, ich habe in irgendeinem Buch mal gelesen, da stirbt von dem Protagonist die Oma und er denkt sich dann auch so, ist das nicht irgendwie dumm, das ganze Leben auf den letzten Moment dieser Person zu reduzieren, auf den Tod? Weil es war, ist ja so viel passiert. Aber ich finde immer dieses, ich weiß es nicht, ich finde es zu heldenhaft sein zu wollen, damit man später dann mal gut zurückdenkt, da ist schon was falsch gelaufen. Also normalerweise.
Also es besteht so ein Drang, irgendwie sein Leben zu füllen mit Dingen oder sich eben angeblich entscheiden zu müssen, weil man eben nur zwischen einem langweiligen und einem ganz krassen Leben wählen könnte.
Ja, aber man kann ja auch das Langweilige akzeptieren. Und ich finde, das ist immer verrückt. Also ich bin manchmal neidisch auf Leute, die, ich finde, langweilig hört sich zu werten dann. Also ich würde es nicht werten. Also ich bin manchmal neidisch, wenn es gibt scheinbar Menschen, die einfach akzeptiert haben, dass sie irgendeinen nicht so besonders erfüllenden Job haben. Aber das ist für sie völlig okay, weil sie wissen, sie laufen um 16.30 Uhr da raus, gehen gut essen und dann gehen sie ins Theater. Und am nächsten Tag gehen sie in die Oper und dann gehen sie in den Jazzclub oder so. Und da gibt es auch andere noch. Das habe ich früher mal in der Rockfabrik. Ich weiß nicht, war es vielleicht auch mal Rockfabrik, so eine Disco in Ludwigsburg, so eine Disco, gibt es schon lange nicht mehr. Die war mal rammelvoll und da gab es Leute, die hatten so ganz komische Masken auf und waren ganz krass verkleidet. Und ich habe mir gedacht, was macht ihr unter der Woche? Kommt ihr mit der U-Bahn, so wie ihr anzogen seid? Das war völlig krass. Weißt du, die sahen aus wie so Urukais verkleidet. Und teilweise hatten die so Hosen, wo du nur der halbe Arsch gesehen hast. Und ich habe mir dann so vorgestellt, okay, ihr seid wahrscheinlich in eurem anderen Leben so komplett das Gegenteil wie jetzt. Ihr seid dann einfach, ihr arbeitet bei der Stadtverwaltung und
ja,
dann
genau.
Und am Samstag lasst ihr so richtig Zauberes und seid voll glücklich und seid voll im Hier und Jetzt. Und dann von Montag bis Mitte Mittwoch denkt ihr mit Freude zurück an den letzten Samstag und ab Mittwoch nachmittags freut ihr euch schon wieder auf den letzten Samstag. Und ich will es gar nicht irgendwie verteufeln, sondern ich bin fast schon neidisch, weil die sind damit völlig d'accord und ist schon eine Akzeptanz, ist fast schon so wie Sisyphos einfach so. Die schieben halt von Montag bis Freitags den Stein den Berg hoch und lachen quasi den Friedrich Merz aus, weil sie sich sagen, so, haha, du willst mich bestrafen mit dem vielen Arbeiten, aber am Samstag gehe ich in Drofa und da bin ich das andere Ich. Und genau. Das finde ich schon faszinierend.
Genau, und das kann man jetzt, du hast schon Sisyphus angesprochen, irgendwie für absurd halten. Gleichzeitig zeigt es auch so ein bisschen die Schizophrenie unserer Gesellschaft. Und nochmal, das ist auch okay, dann zu sagen, ich bin ein Teil meines Lebens eben so, auch weil es eben gewisse Zwänge gibt. Jeder braucht halt Geld, um sich irgendwas zu essen zu kaufen und die Miete bezahlen zu können. Und einen anderen Teil bin ich so. Ich glaube, was eben vielen Menschen oder wo oft die Sehnsucht vorhanden ist, ist, dass sie so ein wahres Leben führen wollen, damit sie eben am Ende des Lebens dann auch sagen können, so, ich war der oder der. Und ich habe mich für eine Seite entschieden.
Das ist ja interessant. Jemand sein wollen. Ich wollte aber noch kurz mit den Extremen noch eins zwischenwerfen. Und zwar, ich finde, was ich echt gut finde, und auch verkompliziert es natürlich nochmal alles, aber das wollen wir ja auch, dass es nicht einfach ist. Nassim Taleb habe ich schon mal erwähnt, so ein, ich weiß nicht, wie man den beschreiben soll, ob es ein philosophisch, von dem ist das Buch Der schwarze Schwan und Antifragilität.
Der ist ja eigentlich ein
Mathematiker.
Banker. Ja, ein Mathematiker, ja, Statistiker, der hat viel an der Börse gemacht,
genau.
Und hat dann eben so Wahrscheinlichkeitsrechnungen,
genau, Theorien geworden.
Und dann aber eher so in die philosophische Richtung abgedriftet.
Genau, später. Und der hat Bücher geschrieben und auf jeden Fall, der sagt, dass der die sogenannte Hantel-Theorie, die Hantel-Theorie ist so, dass das, was interessant ist, findet quasi, also der Hantel ist in der Mitte, ist halt nichts, sondern rechts ist ein Bollen und links ist ein Bollen. Und er sagt so, das in der Mitte ist die belanglose Mitte und man soll in den Extremen leben. Aber das Interessante daran ist, er sagt, es gibt halt verschiedene Arten und Weisen, wie du es machen kannst. Du kannst quasi, also nehmen wir es einfach mal an, das Extreme ist, dass du, ein Extremum ist, dass du bei der Stadtverwaltung den ganzen Tag Akten von links nach rechts schiebst. Und das andere, wie gesagt, ohne zu werden, ist, dass du halt irgendwie ganz komisch anzogen in irgendeiner Disco so crazy Musik tanzt. Also so, dass die, sowohl die auf dem Amt würden sich wundern, wenn sie dich in der Disco treffen und umgekehrt quasi auch.
Und oder Wingsuit springen machst,
genau,
oder irgend sowas.
Genau, krasses. Also kannst du, wenn du so lebst, dann lebst du nach Nassim Taleb in der Hanteltheorie. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist aber, dass du 10 Jahre lang den Job bei der Bank machst und dann eine Surfschule auf einer einsamen Insel aufmachst. Also du kannst es so oder so verteilen. Und das finde ich so spannend, was es ja auch wieder kompliziert macht, wie arg. Bloß, wenn du quasi immer so ein Mittelding machst, ist halt blöd. Dann lieber 10 Jahre so, 10 Jahre so, also laut Nassim Taleb.
Okay, genau, das wäre ja die Frage. Ich glaube ja, dass unsere Gesellschaft uns dahin treibt, dass wir in die Extreme gehen. Dass das in unserer Gesellschaft angelegt ist. Allein schon von der gesellschaftlichen Arbeitsteilung her. Unsere Berufe sind so ausgelegt, dass wir eigentlich eben diese strikte Trennung von Arbeit und Freizeit, dass wir eben dazu auch gezwungen werden, so ein bisschen schwarz-weiß zu denken. Und ich glaube, das führt bei vielen Menschen auch dazu, dass sie ja innerlich auch gespalten sind und damit eine gewisse Unzufriedenheit mit dieser vermeintlichen Konformität im Alltag haben, sich halt so als, ah, ich bin ja eh nur so ein Otto-Normalverbraucher fühlen, so 0815, und dann zum Teil eben auch mit Blick auf eben diese Frage, die ja schon immer mal wieder auftaucht, so, ja, was will ich mit meinem Leben eigentlich anfangen, gerne irgendwie was hätten, wo sie einen höheren Sinn drin sehen und dann am Ende sagen können, ich habe mein Leben gelebt. Und
ich glaube, das Problem ist aber tatsächlich, dass man immer so dann doch zu radikal denkt und man denkt, ich muss jetzt sofort alles ändern, anstatt dass man mal so ein bisschen anfängt. Und also ich finde es immer so, wenn Leute unzufrieden sind, oder es ist so wie wenn, es gibt auch so diesen Vorwurf an gewisse linke Intellektuelle, dass die einfach warten, bis die Revolution kommt und dann ist alles gut. Anstatt dass sie mal anfangen, so im Kleinen Verbesserungen zu machen. So weiter.
Und mit das ist Marx so wie, ist das der historische Materialismus, das muss ja so kommen.
Ja, und dann gibt's, da gibt es auch wieder
das diesen, muss doch
jetzt,
so kommen.
Jetzt kommt wieder ein Witz. Und zwar, es gibt auch diese, ich kenne den durch Slavoj Žižek, der sagt, das treffen sich so zwei. Ist auch
ein Marxist.
Ja, genau, der ist auch da.
Ja, ja, ich weiß.
Ja, schon kritisch, also der erzählt es damit absichtlich als Witz. Treffen sich zwei so linke Intellektuelle, Akademiker auf dem Flur, sagt der eine zum anderen, die Revolution muss kommen, und der andere sagt, und sie wird kommen, und dann machen sie weiter wie immer.
Genau.
Und das finde ich also auch.
Sie haben quasi auch die blaue Pille genommen und sich für den
bequemen Weg entschieden. Ja, genau. Und ich finde nur, das, was mich halt ein bisschen
macht jemand anders
stört, für uns. Ist aber auch dieses auf die große Veränderung warten. Und ich meine, mir geht es ja gar nicht so arg um dieses gesellschaftliche, sondern auch im eigenen Leben. Weißt du, dieses ja. Warten, und das ist ja eigentlich auch bekannt, dass du zu denken, wenn XY eintritt, dann ist alles gut. Wenn ich den neuen Job habe, ist alles gut. Wenn die Frau mich will, dann ist alles gut. Wenn ich das Haus dann mal habe, dann ist alles gut. Das ist auf jeden Fall ganz klar der sichere Weg ins Unglück. Also soll ich einfach erst mal schauen, dass es jetzt okay ist und dann, und vielleicht auch klein, dann muss ich jetzt ja nicht den neuen Job, sondern mach
das
mal hier.
Das sagt ja auch Schopenhauer, der ja ein großer Pessimist war, dass eben sobald ich ein Bedürfnis erfüllt habe, wird mich wieder ein anderes plagen. Ja? Also ich werde nie mit dem oder nur ganz kurz mit dem zufrieden sein, was ich eigentlich gerade erreichen wollte. Und spätestens 2 Monate später habe ich schon wieder neue Wünsche und die sind unbefriedigt und dann befinde ich mich wieder in diesem Loch der Unzufriedenheit und der Sehnsucht. Und somit werde ich niemals glücklich werden.
Ja, nee, glaube ich auch. Aber ich finde immer dieses, also weil bei mir ist es wirklich so, wenn ich mir das ideale Leben vorstelle, dann wäre das so eins, wo ich vielleicht sogar gar nicht in Urlaub gehen würde und vielleicht auch gar kein Wochenende hätte. Also es muss natürlich möglich sein mit den Entfernungen, aber...
Weil es es halt nicht bräuchte.
Ja, oder weil ich es auch gar nicht will.
Ja.
Das brauchen, also zum Beispiel, ich bin ganz klar, es liegt daran, dass ich Posaune spiele, weil bei Posaune spielen macht es keinen Sinn, 4 Tage in der Woche Vollgas zu üben und 3 Tage Pause zu machen, das macht keinen Sinn. Du musst jeden Tag ein bisschen spielen. Das ist, und deswegen will ich will lieber jeden Tag 1 Stunde Posaune spielen, jeden Tag, was weiß ich was, 4 Stunden den Job machen und dann noch 3 Stunden Freunde treffen, als das so geballt. Weil das einfach vom Posaune spielen, vielleicht liegt es daran, aber es fühlt sich für mich auch natürlicher an.
Ich glaube, dass viele Menschen eben Angst haben vor einem, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein, langweiligen Leben. Und das ist ja erstmal, auch verständlich. Ja, irgendwie niemand will ein Langweiler sein, voll okay. Ich glaube auch gar nicht, dass man unbedingt krasse Hobbys braucht, um ein erfülltes Leben zu haben. Sondern dass vielleicht der Begriff langweilig einfach in unserer Gesellschaft viel zu sehr von außen uns aufoktroyiert wird und wir dann denken, wir müssten irgendwelchen Normen oder irgendwelchen Anforderungen entsprechen. Und deswegen, also gerade unsere Social-Media-Kultur, Instagram mit den Influencern und so weiter, die forciert es ja unglaublich, dass wir irgendwelchen Idealen hinterherrennen und halt denken, naja gut, aber wenn ich dann jetzt, dann muss ich mir erstmal auch die Ausrüstung kaufen für 1500 Euro, dann muss ich da aber auch an den Spot gehen. Dann muss ich aber
mindestens das machen. Und das Bike ist noch besser hier.
Genau. Und dem und dem und dem muss ich auch entsprechen und da muss ich auch schon gewesen sein. Und die Frage ist halt dann auch oft, sind es wirklich eigene Bedürfnisse? Oder sind es eben Bedürfnisse, die andere, also die Mann angeblich so macht, wobei halt dieses schöne, neutrale Mann im Deutschen auch ein Stück weit eine fremde Macht ist, die einen da nicht unbedingt die subjektiven Bedürfnisse befriedigt, anderen Erwartungen entspricht.
Ja, fühle ich mich selber überhaupt langweilig? Oder würde ich mich selber langweilig fühlen, wenn ich nicht hier, du kennst vielleicht auch den Begriff Doomscrolling, dass du einfach hier irgendwie da dein Schicksal quasi, oder dass du dich halt ins Unglück rein scrollst, weil du siehst einfach, wie allen anderen besser geht. Und also ich kenne einen Bekannter von mir, der fand mal irgendwann sich langweilig, weil er eine neue Freundin hatte und die hatte schon mal gekifft und er nicht. Und er wollte unbedingt kiffen und ich fand es so dämlich. Und es war natürlich auch bloß ein, das lag jetzt nicht nur an dem Kiffen, das hatte noch sicher noch andere Hintergründe. Ich glaube nicht, dass an einer so eine Sache liegt. Aber ich finde es, die Frage ist, wie würdest du über dich selber denken, wenn du jetzt nicht irgendwie von anderen wüsstest und siehst, also dann jetzt sind wir endlich mal wieder beim Daoismus, weil das sind ja alles Zwänge und du musst dich natürlich nicht als Daoist, aber der Weg zum Dao
ist. Dao ist doch auch der Weg.
Der Dao ist der Weg, das sich frei machen von den Zwängen. Und das finde ich immer ganz interessant. Dafür brauchst du natürlich ein bisschen Ruhe, aber und ich finde, es gibt schon so Momente, für dich ist es wahrscheinlich, wenn du auf den Berg hochläufst, wo du dann, da ist wie so die Erkenntnis springt dich an, weil du die ganzen Zwänge nicht mehr hast. Du denkst dann nicht mehr, boah, ich muss das, ich muss das, ich muss hier dem gefallen und der und ich muss mir Dinge kaufen, die ich nicht will, um irgendwie mit Geld, das ich nicht habe. Um Leuten zu gefallen, die ich nicht leiten kann, das wusste ich alles nicht.
Ist aus Fight Club das Zitat.
Ich weiß nicht, das ist aber so.
Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu gefallen, die wir nicht mögen und so weiter.
Nee, aber mit Geld, das wir nicht haben.
Stimmt.
Und das ist ein bisschen so, wie der Kapitalismus halt ist.
Tyler Durden, Fight Club ist ja auch eine Kapitalismus-Kritik.
Ah, ja, cool. Genau.
Okay. Genau. Und ich glaube, diese, ja, ist ja auch so ein bisschen soziale Phobie, also Angst davor, dass man eben, oder sag mal, Angst vor Nicht-Anerkennung, dass man eben nicht wahrgenommen wird. So, ja? Ja, also ich brauche natürlich die Dinge, um dann auch zu, dass die anderen auch sagen, wow, das Gravelbike ist aber das neueste Modell, das wiegt nochmal 5 Gramm weniger, kostet aber dafür 8.000.
Und, aber das ist ja schon auch wert.
Genau, damit kann ich halt auch auf dem Kiesweg da hinten noch ohne Probleme fahren. Und diese Angst, die setzt sich, glaube ich, auch so ein Stück weit weiter bis in den Tod, weil man dann ja auch irgendwie denkt, das sieht man halt, ich finde immer super, an so Grabsteinen, wo irgend so was draufsteht.
Died so. While he was doing what he loved most.
Genau.
Das ist ja, das, ein Kumpel von mir gesagt, er will mal, dass das auf keinen Fall auf seinem Grabstein steht.
Ja, oder ich habe neulich ja, so eine Postkarte gesehen irgendwo, everybody must die, so choose something fun. Ja,
ja oh
so,
Gott.
Nach dem Motto, nur dann werde ich irgendwie auch quasi in der Nachwelt oder wird mein Nachruf, werde ich bekannt sein, werde ich als cool gelten, weil wenn ich jetzt nichts mache, dann wird sich in 50 Jahren niemand mehr an mich erinnern und dann war es irgendwie alles umsonst.
Also, ich also wirklich,
diese FOMO,
ich finde es wirklich so dumm,
zieht sich auch so ein bisschen weiter in den
ja, ja.
After Death.
Aber eigentlich die Frage ist ja, also ich finde es interessant, wenn du zum Beispiel hier auf dem Waldfriedhof in Stuttgart spazieren gehst. Ich war einmal da und war zufällig auf einmal vor dem Grab vom Dinkelacker. Das fand ich irgendwie sehr gut.
Ach geil.
Ja, das, da habe ich dann...
Der Bierhersteller. Mhm,
Klaus cool. Dinkelacker, okay. CD-Pilz gibt's von dem. Und da war ich abends in der Kneipe und habe das getrunken und habe es gleich der Barkeeperin erzählt, dass ich heute schon... Aber es war Zufall, ich bin da nicht hingepilgert. Es fällt auf, dass Gräber von älteren, also von vor längerer Zeit Verstorbenen, da steht dann eher so Oberstudienrat drauf oder Hofkapellmeister ja, oder genau. Irgendwie sowas.
Diese und Titel sind ja auch was so. Hey, ich war mal was im Leben.
Genau, das
ich
steht aber erreicht. Das steht heute nicht mehr so.
Ich glaube, heute hat man andere Kanäle, um das oder die Hoffnung. Gut, durch die Digitalisierung haben wir auch viel mehr gespeicherte Erinnerungen, die hoffentlich weiterleben werden.
Ja.
Also glauben viele
aber es ist
oder
ja mir
wünschen
völlig,
sich wahrscheinlich
eigentlich
viele.
Eigentlich ist es mir egal. Also mir kommt gerade die Idee, ich würde... Wenn ich in der Lage wäre, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich alt wäre und ich hätte Nachkommen und es wäre klar, bla bla bla, dann würde ich sagen, hey Leute, macht's einfach so, dass es für euch gut ist. Schreibt das drauf, was ihr wollt und macht von mir aus ein tolles Rätsel drauf oder ein Sudoku oder macht was weiß ich, was einen Wombat genau. Drauf ist. Mir wirklich, Hauptsache ist für euch gut, weil ich existiere dann nicht mehr.
Grüß Gott, schönen Tag.
Ja, oder Hanno. Ja. Oder also wer die, das liest, ist blöd von mir aus auf dem Grabstein.
Genau. Auf Chinesisch bitte. Und ja. Ich meine, also dass Menschen so eine Art Erinnerung an sich selber auch wachhalten wollen, ja, oder dass da so eine Angst ist, oh, man könnte mich vergessen. Ich glaube, das ist was
ich hab's noch nie verstanden.
Uns Angeborenes. Das empfinden viele Menschen, ich kann das auch nachvollziehen. Aber gleichzeitig ist die Frage, wie wichtig ist es eigentlich? Und quasi dein Leben dann damit zu verbringen, diesem Nachruhm hinterher zu rennen.
Ist schon crazy.
Weil man halt meint, weil der Ruhm ist ja immer was von anderen kommt. Das
ja,
ist
ja
nicht das, was ich selber
kommt.
Also das ist dann ja immer von außen.
Es kommt auch
genau,
ein
und es kommt später. Also ich persönlich habe dann ja erstmal wenig davon.
Ja, da fällt mir auch dieser Satz ein: Life is what's happening to you while you're busy making other plans.
Und die Frage ist ja zum Beispiel, um nochmal kurz den Bogen zurückzuspannen, der Neo, okay, der hat die Red Pill genommen und er ist super berühmt und alle kennen ihn.
Bereut das.
War der wirklich glücklich?
Nicht. Ah, weiß
ich meine, er hatte ja schon dann auch ein heftiges Leben.
Aber ich finde auch, es geht ja nicht nur um Glück, sondern es ist auch wieder ein kompliziertes Thema, ob es geht um Glück oder ob es um Zufriedenheit geht. Oder ob er einfach, ich finde vielleicht besser noch, wenn Slavoj Žižek sagt immer, Happiness is for idiots. Irgendwie so. Und mit sich im Reinen sein, finde ich vielleicht besser.
Ja, ja.
Das finde ich, weil Slavoj Žižek zum Beispiel sagt über sich, er war oft nicht glücklich, aber er hat, he had a great life, sagt er, I had a great life. Und, aber ich finde es mit sich im Reinen sein ist besser. Kannst du mit dir im Reinen sein, wenn du die andere Pille nimmst? Aber ich finde es ganz komisch, ich habe echt schon auch Leute gehört, die gesagt haben, ja, wenn sie das und das machen, dann können sie mal einen größeren Abdruck oder Fußabdruck auf diesem Planeten hinterlassen, dass es darum ging, dass wenn ich tot bin, was ist denn dann? Und das finde ich so, das finde ich schon ein bisschen komisch, weil das ist schon... Bisschen unnatürlich.
Das haben Leute gesagt im Gespräch. Interessant.
Okay. Ja, zumindest mal einer gesagt, so, und zwar wirklich, ich sag's jetzt ganz.
Also, ich hoffe, es war kein CO2-Abdruck.
Nee, es ging darum, er wollte Klarinette unterrichten, weil er gesagt hat, da kann er, wenn er Konzerte spielt, kann er quasi weniger hinterlassen auf diesem Planeten, wie wenn er Schülern Klarinette beibringt. Und ich habe einfach nur gedacht, so, okay, ich suche mir den nächsten Gesprächspartner, weil ich fand es irgendwie echt, irgendwie, wenn du schon so denkst, dann ist schon irgendwas unnatürlich, dann bist du schon nicht mehr mit dem DAO im Einklang, sag ich mal. So, wenn du einfach natürlich unbeeinflusst von irgendwelchen Zwängen dir was suchst oder was machst, dann kommst du nicht auf solche unnatürlichen. Also ein Pinguin denkt sich doch nicht, wie hinterlasse ich möglichst viel hier. Das denkt er sich noch nicht. Der kriegt ja auch Kinder und hinterlässt die, aber das macht er sich einfach, weil es sich richtig anfühlt.
Ja.
Und ich finde noch, ja, also
ist
dieses.
Was, die Frage ist halt, inwiefern ist das was Menschliches? Oder sagen wir so, es ist, glaube ich, was Menschliches, aber wie stark ist dieses Verlangen? Und ich glaube, das ist eben oder war schon immer bei verschiedenen Menschen verschieden stark ausgeprägt. Ja. Nach dem Tod noch Ruhm zu erlangen oder an sich erinnert zu werden, dann eben auch in Anführungszeichen den besseren oder sagen wir mal edleren Tod zu sterben. Es gibt ja auch so dumme Sprüche wie die Besten sterben jung.
Oh Gott, ja. Der Club der 27 gibt es noch so.
Das ja, genau, die. Genau. Also die Legenden dann eben, aber was hat man dann letztendlich
persönlich davon? Ich finde auch, weil jeder sagt da, when a dad is smiling at you, you can, the only thing you can do is smile back.
Genau.
Ja. Not dad, der Vater, sondern der Tod, death is smiling. Ich finde, okay, wir müssen mal kurz noch eins klären. Und zwar ist ja nicht ganz klar, aber ich denke, wir beide gehen davon aus, dass man vom Tod nicht mehr zurückkommen kann. Also man kann nicht wieder vom Tod. Das macht ja schon einen großen Unterschied. Also wenn du vom Tod wieder auferstehen kannst,
ja,
dann im Christentum bist du dann halt Jesus. Aber es gibt ja vielleicht auch andere Mythen, in denen Leute wieder vom Tod auferstehen.
Mhm.
Also es gibt ja, ich weiß es nicht, gibt's in der griechischen Mythologie gab es das ja schon, also Sisyphos hat eben Tod reingelegt und so weiter.
Aufhören mit Eurydike,
genau,
kurz.
Und bei uns in unserem, also in unserem westlich geprägten Denken ist man eigentlich ja schon, nach dem Tod sind ja alle gleich. Also wenn wir tot sind, sind wir alle unter der Erde und gleich. Und da spielt es eigentlich ja keine Rolle. Und ich finde, das ist auch das, was
da immer... Da gibt es ja diese schöne Kurzgeschichte von Leo Tolstoi, wie viel Erde braucht der Mensch?
Echt? Die kenne ich nicht, okay.
Ja, und wenn er tot ist, brauchen halt alle Menschen gleich viel Erde. Nämlich so. Ungefähr einen halben auf 2 Meter, wo man halt begraben wird.
Ja, okay, ja, ja. Ja, okay, Nick, geil. Ich glaube ja vor... Es gibt ja diese Leute, die wollen den Tod überwinden. Es gibt jetzt auch wieder durch neu gemeint Wahlkampf. Es gibt da die Plakate, Altern wird bald heilbar sein oder so. Oder wie gibt es da noch? Da gibt es auch so schöne Begriffe, diese medizinische Untersuchung. Aber lass uns einfach mal der Einfachheit halber ausgehen, dass man vom Tod nicht zurückkommt. Und das Interessante ist ja, wie ist das dann? Genau, bei den Griechen gibt es ja den Hades und dann noch die, wie heißen die Felder?
Die elysischen Felder.
Elysischen Felder. Das sind ja so 2 Arten von nach dem Leben, oder?
Ja, genau.
Genau, und jetzt ist es so, bei der nordischen Mythologie, man geht davon aus, dass es früher eigentlich nur 1 gab und inzwischen gibt's, jetzt kommt's.
Es sind wahrscheinlich 9.
Nein, es sind nicht 9.
Nein. Dann 3.
Ja, das ist schwierig. Muss man genau aufpassen. Also 4? Es gibt... Ja, nee. Vielleicht gibt es 4 tatsächlich.
Ach krass,
und,
okay.
Und zwar, also es gibt auf jeden Fall, wir hatten es ja schon, wenn man ertrinkt, dann
ja, kümmert genau. Sich die... Ran?
Die Ran kümmert sich um dich. Das ist die Oma von Heimdall, die Ran. Das ist
übrigens auch interessant.
Die Oma von Heimdall, die hat ja diese 9 Töchter, die die Mütter von Heimdall sind.
Weil da war ja irgendwann das Bedürfnis, wahrscheinlich, also ich kann mir das historisch nur so erklären, am Anfang sind die Menschen noch nicht so viel Schiff gefahren, wie es dann später irgendwann wurde, dass es dann quasi, man konnte diese Toten, die hat man ja nie wieder gesehen, die toten, ertrunkenen Seemänner. Und dann hatte man halt irgendwie das Bedürfnis, denen auch eine Totenstätte nahe kommen zu lassen.
Ach, weil man auch den ihren Körper nicht hatte wahrscheinlich.
Das war wahrscheinlich so eine spätere Entwicklung. Der Körper ist dann weg. Ja, genau. Da konnte man ja auch nicht die Nägel schneiden.
Ja, genau.
Oder irgendwie so Totenrituale vollführen.
Insofern ist Münze das du konntest keine Münze unter die Zunge legen.
Genau, eigentlich ist das sehr... Also vielleicht, also wenn wir mal, ich weiß, du wirst mir jetzt gleich hart widersprechen, aber wenn wir da mal davon ausgehen, dass die Menschheit irgendwann mal zu einer Raumfahrergesellschaft werden würde, dann müsste man halt auch so einen Raumfahrer jenseits machen, weil ja, die, genau, die halt da irgendwie. Im
schwarze Loch warten.
Genau. Die ins schwarze Loch gefallen sind oder in so eine Supernova reingeraten sind, die müssen dann ja auch noch irgendwo sein.
Genau, auf jeden Fall, es gibt jetzt auf jeden Fall diese Ran. Okay.
Es gibt die Ran, die Ertrunkenen,
ja. Genau, dann gibt es eben Valhalla.
Mhm.
Und das ist ja Valhalla, ist ja, da kommen die Menschen, die eine Waffe gestorben sind, also oder in der Schlacht, eigentlich geht es darum, dass bei einer Schlacht kommen die Walküren und suchen die Gefallenen aus. Vielleicht ist es sogar so, dass nicht mal alle kommen, sondern nur die wirklichen Tapferen, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und auf jeden Fall, das hatte ich, glaube ich, mal ganz am Anfang erwähnt, dass die Walküren, die diese gefallenen Krieger dann nach Valhalla begleiten, die sieht man am Nachthimmel, und zwar das sind die Nordlichter.
Stimmt, ja,
ich erinnere mich. Das Schimmern auf den Rüstungen. Und deswegen
neulich war doch hier in Süddeutschland sogar
ja, Nordlichter genau.
zu sehen. Oh,
oh, oh, da sind aber viele. Da gab es eine große Schlachtgast. Das haben die früher gedacht, ja. dass da war eine Schlacht.
Ja, okay.
Und dann gibt es eben noch die Hel. Und Hel, die wohnt auch in Helheim. Das ist quasi die Hölle. Und man geht davon aus, dass von diesem Wort Hel auch Hell kommt. Das englische Wort und da auch unsere Hölle im Prinzip. Und die Hel, das ist quasi die Göttin des Todes. Die hat aber eine entscheidende Eigenschaft, finde ich, die man oft übersieht, dass sie ist nicht böse. Die ist nicht so wie der Hades, der ist eher so gefürchtet. Die Hel ist eigentlich gerecht. Und die Hel ist auch vereint widersprüchliche Eigenschaften in sich. Und das sieht man auch daran, dass sie hat, ihre Haut ist zur Hälfte normal und zur anderen Hälfte schwarz-blau. Manchmal wird sie auch zur Hälfte als jung und zur anderen Hälfte als alt dargestellt.
Und schwarz-blau wäre dann das Pendant dazu, dass eben vielleicht so
tot. Dass sie tot und lebendig gleichzeitig ist.
Genau. Auch wieder so ein Dualismus.
Mhm. Genau, aber sie ist nämlich irgendwie schon gerecht. Also sie ist auch zu Menschen oder zu den Verstorbenen teilweise sehr nett. Und zu den Mördern, Dieben, Betrügern eben nicht. Mhm. Und es gibt sogar auch in diesem Hel gibt es einen Bereich, wo die Mörder und Diebe sind. Und es wird so beschrieben, dass da, das ist eine Halle, die zeigt, da zeigen alle Türen nach Norden, sodass kein Sonnenlicht reinkommt. Und die Wände dieser Halle, das sind so Schlangen, die sich da hochwinden und da tropft dann Gift runter.
Auf die drauf.
Genau.
So als Bestrafung.
Genau.
Ist dann so ein bisschen wie die, wie in der Hölle halt, die Höllenqualen, ja.
Ja, und das ist, und dann gibt es noch so, dass dann Wölfe noch die Leichen fressen. Das ist aber nur dem einen Teil von diesem Hel.
Mhm.
Und im anderen Teil, das ist so ein bisschen so eine Halle, das ist gar nicht so anders wie Valhalla. Es ist alles so ein bisschen düsterer, aber es ist, die ist da eigentlich nett und fair und da sind die halt. Die essen da und trinken da auch zusammen. Es ist nur nicht so eine ausgelassene Partystimmung. Aber sie ist dann, die begrüßt die nett und es ist eigentlich alles nicht so furchtbar. Also es ist alles so. Es ist eigentlich weder schlecht noch gut. Es wird einfach wertneutral beschrieben.
Und wer kommt dann nach Helheim, beziehungsweise wer kommt zu der Hel?
Die den Strohtod gestorben sind.
Ah ja, okay. Stroh, also als Synonym für das Bett.
Genau, also die einfach altersschwach gestorben sind, die kommen zu Hel. Und zu Hel, also erstmal noch, sagen wir mal, zu Helheim, das wird immer so beschrieben, dass es im Norden liegt von Asgard irgendwie, oder von Midgard, nee, von Asgard, im Norden. Und da ist ein Zaun außenrum, das ist ganz wichtig. Und dann gibt es auch noch diesen Fluss, diesen Kjöll heißt der. Und das ist eigentlich so ein bisschen ähnlich auch in der griechischen Mythologie eigentlich, dass es da auch so einen Fluss gibt.
Genau, der Styx.
Und genau, es geht nämlich weiter, dieser Kjöll, da gibt es dann eine Brücke drüber. Und die heißt, Moment, ja, ich habe es aufgeschrieben, Kjallarbrú, diese, ja, das könnte man nicht merken, Kjallarbrú, und die ist irgendwie golden, die Brücke.
Mhm.
Und auf dieser Brücke steht dann irgendwie noch eine Riesin, die diese Brücke bewacht. Und dann gibt es auch noch diesen Höllenhund Garm, das ist ja auch so wieder wie in der griechischen Mythologie, da gibt es dann,
der bewacht dann.
Genau, also du hast
quasi, hat er auch drei Köpfe? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich glaube nicht, nee. Also im Prinzip ist es aber so, also wenn du jetzt von...
Hat neun Köpfe.
Nee, also wenn du kommst von der Welt hier, dann kommst du erstmal zu dieser Brücke, wo diese Riesen draufsteht und dann danach kommst du zu dem Eingang von diesem Reich und da war da dieser Hund.
Okay.
Genau, und dann ist noch dieser Zaun ist noch wichtig, so außenrum. Und zur Hel gibt es noch zu sagen, dass sie ist ja auch ein Kind, wir hatten es ja neulich davon, von Loki hat mit dieser Riesin Angerboda drei Kinder bekommen. Und das andere war die Midgard-Schlange und der Fenris-Wolf. Und die Hel ist ein echtes Geschwister von beiden. Und sie gehört dementsprechend auch nicht zu den Asen, sondern eher zu den Riesen wird die gerechnet. Mhm. Und Odin, der schmeißt dann die Midgard-Schlange ins Wasser, den Fenris-Wolf, den binden sie dann mit so Tricks an, wie wir, als wir über Tür geredet haben, gesagt haben. Und die Hel, die wird halt irgendwie verbannt und die erschafft dann ihr eigenes Reich.
Mhm. Auch interessant, dass die dann erst eigentlich später auftaucht.
Ja, auch ein bisschen aber, komisch. Ja.
Wenn du sagst, sie ist eine Riesin, dann ist ja trotzdem so eine Urgewalt, so eine Naturkraft. Aber es ist schon interessant, wie der Tod dann auch eben wieder mit dem Leben verbunden ist und aus der Gesellschaft rausgedacht wird. Also der Strohtod, genau, das ist
dieser... Das Strohtod, das Wort finde ich auch echt schon...
Ja, dieser in Anführungszeichen langweilige Tod, der halt den Otto-Normalverbraucher ereilt, der dann halt im Durchschnitt, was haben wir, 84,17 Jahre alt wird.
Ja.
Der halt keine besonders riskanten Hobbys hatte und sich dann beim Wingsuit-Sprung das Genick gebrochen hat.
Genau, sondern das einfach zu Hause friedlich entschlafen.
Okay, und ich kann mir ja vorstellen, dass viele Leute tatsächlich zu Hel gekommen sind, sonst hätte es die ja auch nicht gebraucht.
Ja, klar.
Und eben die Draufgänger also oder auch die aus der Kriegerkaste kamen, die waren dann eben die gerne nach Valhalla wollten.
Genau, und jetzt wollten eigentlich schon alle nach Valhalla. Da gab's halt, da war irgendwie bessere Stimmung. Aber ich finde es auch so ein bisschen, ich bin jetzt so ganz überzeugt, weil in Valhalla, was machen die den ganzen Tag? Die kämpfen da auch, die sterben da auch, werden dann aber wiederbelebt irgendwie.
Und dann auch
Party, und dann saufen und essen.
Ja.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie es ne, weil die Hel scheint schon auch, wenn du jetzt nicht ein riesen Rindviech gewesen bist im Leben, schon auch nett gewesen zu sein zu dir. Also wenn man,
aber es scheint dir schon Strafen gegeben zu haben. Also man hat da
so ja, differenziert für, die Bösen aber nur.
Für Mörder.
Ja, aber dann ist auch noch die Frage, das ist nämlich auch wieder, das ist immer das Komische, ob das nicht aus dem Christentum kommt. Weil es gibt auch die Theorie, dass das eigentlich ursprünglich nicht so war, aber die Christen sind dann natürlich so arrogant, dass sie denken, wie es bei uns ist, wird es bei den anderen auch gewesen sein. Wenn wir haben eine Hölle, wenn die sowas haben, dann muss das da auch Höllenqualen sein. Das, man projiziert, das ist ja oft, also ich habe mir vorne gedacht, Geschichtsforscher machen ja oft den Fehler, dass sie das System, in dem sie leben, auf das andere projizieren. Also wenn du jetzt gerade an einem Geschichtsschreiber bist und in einem Königreich lebst dann, und du entdeckst da irgendein neues Volk, dann sagst du, ach, das wird der Königstempel hier sein. Und so ist es ja auch wahrscheinlich ein bisschen passiert, dass dieses mit dem Bestrafen ist auch wieder mit Vorsicht zu genießen.
Ja, so. Also, alles klar. Da ist ja auch wieder die Frage, was ist da dann vielleicht schon wieder christlich in den Quellen angehaucht bei Snorri Sturluson oder so. Und jetzt sag nochmal kurz, also diese, weil interessant ist ja wirklich, dass es diese Raan gibt, die da auch extra nochmal für die Ertrunkenen ist.
Genau.
Und vielleicht noch ganz kurz, bevor du die vierte Version erwähnst, also die Ertrunkenen, die sind halt weg, ne? Die findet man nicht mehr.
Die werden von Walfischen gefressen.
Ja, oder von irgendwelchen Haien angeknabbert und sinken auf den Meeresgrund. Und die Krieger kommen nach Valhalla, alles klar, das hatten wir schon mal besprochen. Die gehören quasi Odin auf dem Schlachtfeld. Und alle anderen, oder alle normal Gestorbenen, die Langweiligen, die kommen zur Hel.
Ja.
Und denen müssen ja dann laut den Riten die Nägel geschnitten werden.
Genau, für dieses Schiff, dass das Schiff Naglfare nicht zu groß wird. Dieses Schiff, das am Ende der Ragnarök von Loki gesteuert wird und Muspels Söhne, also die Riesen werden da, das wird aus den Nägeln der Verstorbenen wird es ja gebaut und deswegen muss man die Nägel schneiden, damit das Schiff nicht zu groß wird.
Auch eine krasse Vorstellung. Und auch das wieder so eine total eigentlich alltägliche, routinierte Tätigkeit, ne? Sich halt mal ab und zu die Nägel zu schneiden.
Ja.
Ich meine, die Krassen lassen sich die Nägel ja wachsen.
Ja, ich finde es, also ich denke natürlich auch noch, okay, und wie ist es dann? Dann hockst du dann dafür immer in dieser Hel oder in diesem Valhalla. Ne, in Valhalla hockst du ja nicht für immer. Eigentlich, wenn ich genau drüber nachdenke, das wird zwar nirgends so beschrieben, aber in Hel hockst du eigentlich auch nicht für immer, glaube ich, weil wenn Ragnarök passiert, dann passiert irgendwie auch was mit Hel. Also bei der Ragnarök wird der Höllenhund Garm wird auch aufs Schlachtfeld treten und ich muss jetzt überlegen, ob ich Spoiler, aber ja, also in Hel, es gibt auch Götter, die sterben.
Naja, wir wissen ja, dass die Ragnarök kommt.
Genau, es gibt auch
Odin Götter. Weiß es ja von Anbeginn.
Ja, genau, aber es gibt auch Götter, die schon davor sterben.
Also seitdem
oder zumindest einer, über den reden wir das nächste Mal.
Die Weissagen kennengelernt hat, ja, okay.
Und also, und es gibt auch welche, man kann theoretisch schon auch wieder rauskommen, aber es kommt ganz selten vor.
Mhm.
Und jetzt erzähle ich noch eine kurze witzige Geschichte. Und zwar, es gibt nämlich noch eine Art von Hölle, wobei das ganz komisch ist, es wird irgendwie auch nie beschrieben, wo und wie das ist. Aber ich möchte jetzt noch über eine Göttin reden, weil wir brauchen ja viele, wir wollen ja viele GöttInnen erklären oder besprechen, damit wir für die Fußballmannschaft genug,
ja, genau.
Das ist unser groß genug einen Kader haben. Genau. Das ist so ein bisschen das
deswegen muss jetzt
ja, noch genau, deswegen kommen. Ja, genau, deswegen ist ein bisschen das FC Chelsea, so ein bisschen, weil die einfach ein Riesenkader einfach, der viel zu teuer ist. Ja. Und es gibt noch die Göttin Gefion. Gefion ist eine Asin und sie ist die Göttin der Jungfräulichkeit und die Göttin der Familie und die Göttin des Glücks. Und die, von der gibt es die super tolle Geschichte, die war irgendwie in Schweden unterwegs und hat da gesungen und dann war dieser König in Schweden, hat gesagt, mir gefällt dein Gesang gut, du kriegst so viel Land, wie viel du in einem Tag und einer Nacht mit 4 Ochsen pflügen kannst. Mhm. Und hat er nicht gewusst, dass es halt eine Göttin ist. Die ist dann nach Jötunheim und hat da 4 große Ochsen, die sie mit einem Riesen irgendwie gezeugt hat. Hat sie dir da mal kurz 4 Ochsen.
Das sind auch noch ihre eigenen Kinder.
Ja, genau. Völlig crazy.
Ich dachte schon, die holt die Autumbra.
Nee, geil. Die ist ja verschollen.
Ja, die Kuh.
Die haben wir verschollen, vermisst.
Ja, ja, schade.
Nee, auf jeden Fall mit diesen 4 Ochsen. Und dann macht sich so riesen Gräben in das Land, dass sich dieses Land abtrennt von Schweden.
Ah, dann ist es eine Insel.
Ja, und zwar?
Warte.
Ich glaube nicht, dass du drauf kommst.
Es gibt Gotland.
Es ist größer. Die größte, drittgrößte,
nee. In der Ostsee dann?
Mhm.
Okay, ich weiß es nicht.
Seeland.
Kenne ich nicht.
Doch. Nee, das ist die Insel, das ist so groß, man nimmt das gar nicht als Insel wahr. Das ist die Insel, wo Kopenhagen drauf ist.
Ah, okay.
Und das ist die Insel, da steht in Kopenhagen, in Kopenhagen gibt es nämlich eine Statue, wo du diese Göttin siehst mit den 4 Ochsen und dem Pflug, die steht in Kopenhagen von dieser
Ich weiß nur, dass es da eine Meerjungfrau gibt anscheinend als Brunnen oder so.
Keine Ahnung.
Die soll sehr berühmt sein. Okay, ah krass, und die Gefion mit ihren 4 Ochsen steht da auch.
Ja, genau. Und die hat nämlich mit dem Flug.
Ich war noch nie da, ich weiß es nicht.
Ich war nur mal im Bahnhof.
Okay.
Und die Gefion, die ist auf jeden Fall cool. Die, und das ist nämlich das Verrückte, dass die Gefion zu die nimmt auch alle zu sich, die unverheiratet sterben. Das heißt, wenn du jetzt auf dem Schlachtfeld stirbst, aber unverheiratet bist, und so, wir hatten es ja schon mal so, was ist, wenn diese Seeschlacht ist und ich bin alt und dann das und dann bist du auch noch unverheiratet als
Krieger. Dann musst du eigentlich in allen
Firmen. Dann bist du halt, hä?
Aber krass, okay.
Das ist schon irgendwie cool. Aber also das habe ich auch noch, so ganz am Rande habe ich das jetzt mitbekommen. Das
zwängt dich ja auch wieder in diese Gesellschaftsstrukturen rein, dass du allem konform bist, allen Regeln, dass du halt noch heiraten musst.
Aber vielleicht, man weiß ja nicht, vielleicht, weil sie ist ja auch die Schutzherrin der Jungfräulichkeit oder die Göttin der Jungfräulichkeit.
Naja, das ist ja oft so mit der Ehe verbunden.
Ja, aber man weiß ja nicht.
Die Frauen natürlich nur jungfräulich
genau, aber sein müssen. Genau, ich weiß nicht, ob es gut verheiratete Männer. Aber was der Punkt ist, ich meine, also das wäre echt jetzt mal eine Sache, wo ich mal einen Professor für dieses ganze Quatsch anschreiben müsste. Es gibt, glaube ich, keine Quellen, wo beschrieben wird, wo man da hinkommt und wie es da ist. Weißt du, bei dieser
Gefion.
Genau, wenn ich jetzt unverheiratet sterbe, vielleicht ist das ja noch viel toller wie Valhalla. Also bei Snorri steht aber das nicht, wie es denn ergeht.
Das wollte ich auch noch fragen, wird denn dieses Reich der Ran, der Meeres...
Das wird auch... Also
des Meerestodes
also oder der nicht, Meeresgöttin. Dass ich, nicht, dass ich wüsste.
Beschrieben.
Ich meine, ne. Weil das wär, also, ich meine nicht, dass ich jetzt... Da sind wir jetzt wieder am Anfang. Ich würde jetzt nicht überlegen, wenn jetzt da eine Frau käme und sagt, hey, wollen wir heiraten? Und ich sage so, weißt du, dann habe ich ja nicht mehr die Möglichkeit, in dieses Reich der Gefühl zu kommen und deswegen lass es lieber mal sein. Also ich würde ja einfach immer aus dem Hier und Jetzt heraus handeln und nicht schon meinen Tod mit einbeziehen. Und ich würde nicht im Handeln jetzt, ich würde jetzt ja nicht sagen, ich mache jetzt ja nicht einen Podcast, damit man nach meinem Tod noch meine Stimme hört oder so. Oder ich schreibe nicht ein Buch, damit man noch weiß, wie ich nach meinem Tod, wie ich gedacht habe, sondern ich mache das, weil es sich jetzt richtig anfühlt, weil ich mir dann mit mir im Reinen bin, weil ich dann mit dem Lauf der Dinge und mit dem Dao, deswegen mache ich das ja alles.
Vielleicht ist die Gefion auch so ein bisschen das Gegenstück zu dem sogenannten Strohtod, also dem Tod auf dem Bett, wenn eben junge Menschen sterben. Das gibt ja in der christlichen Hölle, wurde dann später tatsächlich noch der sogenannte Limbus heißt das schon, eingeführt, der Limbus. Und das ist so ein extra Bereich, so ein bisschen wie das Fegefeuer, wo eben die ganz jungen Kinder, die noch nicht getauft werden konnten, kommen. Weil die können ja, da sie noch nicht getauft worden sind, eben halt nicht in den Himmel. Und die müssen dann da in diesen Limbus rein. Vielleicht ist das so ein Pendant dazu. Ich habe keine Ahnung, war kurz.
Aber vielleicht geht es denen ja besser bei Gefion.
Vielleicht, ja.
Ich finde, Gefion ist auch ein cooler Name. Die ist übrigens auch, die heiratet dann irgendwie einen Sohn von diesem König, der ihr die Aufgabe gegeben hat. Und da beziehen sich dann auch wieder Leute drauf, dass sie von der abstammen.
Okay.
Das ist immer so, okay. Weißt du, wie bei Zeus, aber bei Odin auch. Wir stammen übrigens von dem ab.
Ja. Ja, klar. Also wenn man sich jetzt als antiker, nicht antiker, als alter Wikinger oder als alter Germane oder Germanin.
Nordmann. Nordmännin.
Nordfrau.
Ja, ist es die Nordmännin oder die Nordfrau? Das ist echt, das heißt ja auch, ich glaube, es heißt tatsächlich Feuerwehrmännin und nicht Feuerwehrfrau.
Echt jetzt?
Und es heißt auf jeden Fall auch nicht Landsfrau, sondern Landsmännin. Weil eine Landfrau ist ja irgendwas anderes. Das ist ganz crazy.
Ich dachte, die männliche Form ist Landfrauer.
Ach so, das weiß ich nicht. Also die Nordmännin.
Also wenn man sich dann entscheiden müsste, dann hat man jetzt ja ziemlich viel Auswahl. Ja, und wenn man wie will ich denn jetzt sterben? Nee, so, wie will ich mein Leben machen, damit es dann danach auch krass wird?
Nee, stell dir mal vor, du bist einfach, verdammt nochmal, ich bin 90 und ich jetzt will auf keinen Fall zu Hel.
Ich kann immer kämpfen.
Genau, doch, ich kann mich noch in mein Schwert stürzen. Das heißt, ich kann jetzt entweder heiraten.
Okay, aber das ist ja ein easy Ausweg.
Also nee, ich will nicht zu Gefion, ich möchte hier nicht zu Gefion.
Ich wohne in den Bergen, es dauert also ewig, bis ich am Meer bin.
Ja, genau. Auch nicht. Ja, okay.
So, okay, es und bleibt heiraten? Nur die Hel.
Ja, okay.
Dann bleibt nur die Hel.
Nee, und dann ist ja halt Gefion. Wenn er nicht verheiratet ist, dann bleibt er die Gefion.
Ach so, ja, stimmt. Okay.
Genau, also das heißt, wenn er nicht zu Gefion will, dann hat er ein Problem.
Da müssten wir eigentlich mal so verschiedene Kreise übereinander legen und dann die Schnittmengen berechnen, ja, okay. Und denen noch bestimmte Zwischengottheiten zuordnen.
Ja, ich finde auf jeden Fall das irgendwie komisch, immer sein ganzes Leben. Also wenn man da kurz vor Schluss drüber nachdenkt, oh, hoppla, stimmt, ich habe vergessen, im Krieg zu sterben, ich habe vergessen, ich finde auch übrigens, also Märtyrertod, schwierig.
Aber es gibt da... Das ist jetzt so ein klassischer christlicher Begriff eigentlich, ne?
Ja, genau. Und jetzt denkt man, das machen nur die Moslems, aber es ist doch christlich eigentlich.
Ja, also Martyros kommt eigentlich vom griechischen Zeuge. Das ist wirklich der Zeuge wie vor Gericht. Und als Märtyrer bezeugt man eben noch im Tod seinen Glauben. Aber es geht ja schon in die Richtung, wenn dann Menschen denken, sie müssten jetzt auch noch im Tod zeigen, was sie können oder halt dann ja im Notfall da.
Das ist
auch
ja wie im Urlaub so ein Stress. Das ist ja wie das die Prinzipien des Arbeitens. Stimmt. Das ist ja, ob ich jetzt.
Es geht übers Leben hinaus. Auch wenn ich tot bin, habe ich noch Stress. Ich muss ja eine Performance bieten.
Aber ich hab immer gedacht, dass der Kapitalismus beim Tod aufhört, weil man dann ja nichts mehr kaufen kann. Das ist ja ein Problem, dass unsere Gesellschaft, das heißt, ich weiß aber doch, es ist ein Problem, glaube ich, mit dem Thema Tod überfordert ist, weil der Kapitalismus das irgendwie ausklammert, weil es geht ja immer um Wachstum, 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 Wachstum. Und es gibt ja Gesellschaften, das kennt ja jeder, dieses in Mexiko, dieses Fest der Toten, aber es gibt auch andere, es gab schon Gesellschaften, da hast du dann einfach den Toten da aufgebaut und da saß dann bei dir im Wohnzimmer quasi noch 3 Jahre oder so.
Ja gut, oder halt die Asche der Uroma in der Urne oben auf dem Kamin sitzt,
den ja jeder hat. Oder den Schädel einfach, auch krass. Ja? Da hast du ja noch, hier, schau mal, hier ist mein Onkel so und so hier im Regal. Ja. Weißt du, das gab's ja alles. Ja. Und es gibt auch die Theorie, dass, also ich habe mal was gelesen über irgendein Volk, die gesagt haben, das ist eins der auch ein sehr glückliches Volk und die reden jeden Tag 5 Minuten über den Tod und dann schätzt du einfach nochmal das Leben mehr oder so. Und ich finde immer diese Verdrängung, das ist ja schon eine aktive Verdrängung. Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, man sollte mehr über den Tod reden. Ich glaube aber schon, dass...
Nicht so arg verdrängen zumindest. Ich weiß nicht, man muss das ja übertreiben, aber mal ab und zu so ein bisschen...
Und was macht der Otto Normalverbraucher, wenn er an den Tod denkt? Schließt die Lebensversicherung ab.
Ah, okay, ja, genau.
Dann hast du auch wieder die blaue Pille. Aber ich glaube, dass der Kapitalismus schon auch, also, weil irgendwann werden Menschen ja, in Anführungszeichen, das klingt jetzt hart, aber überflüssig für die Kapitalverwertung.
Ja, das stimmt.
Also alte Menschen, klar, die bringen noch in der Gesundheits- oder dem Pflegebereich viel Geld und so, die kann man noch an irgendeine Maschine anschließen, da kann man noch aus dem Erbe sozusagen möglichst viel abzwacken. aber sie haben eigentlich so gesehen, weil sie eben nicht mehr arbeiten können, keinen Mehrwert mehr im klassischen kapitalistischen Sinne. Insofern ist es auch ein sehr zynischer Umgang mit Tod, den wir in unserer Gesellschaft leider haben. Ja, das ist ein ungutes Schlusswort.
Ja, vielleicht, aber doch noch, lass uns noch ein Positives finden. Das eine war noch, wir haben über diese Belanglosigkeit geredet und so weiter oder dieses normale, in Anführungszeichen, Leben. Und ich finde ja, wenn man es nicht davon ausgeht, dass es so ist wie im Norden, also bei diesen, dass man diese vier verschiedenen und das vielleicht eine besser und die andere schlechter, sondern es ist wirklich nichts. Es kann ja auch eine Befreiung sein, weil nachher, ob ich jetzt ein ganzes Leben lang Bürgergeld empfangen habe oder der reichste Mensch der Welt bin, wir liegen nachher beide unter der Erde. Und es kann eigentlich auch entspannen, finde ich. Also es kann einen beruhigen.
Ja, dieses Bewusstsein.
Was ist das für ein Stress? Du hast eh schon ein scheiß Leben und dann denkst du, ich komme auch noch in die Hölle. Oh nein. Ja. Weißt du, das ist ein unendlicher Stress. Nee, das ist ja hoch 100. Hoch noch viel mehr. Das ist ja potenziert. Weil ich habe jetzt nicht nur noch 50 Jahre ein scheiß Leben, sondern dann bin ich zusätzlich noch für immer in der Hölle. Und wenn ich dann sage so, ja, nee, am Ende, der da drüben und ich und seine Kinder und seine Frau und meine, alles, wir sind alle hier hinter der Mauer. Und das kann ja schon auch ein bisschen beruhigen.
Absolut. Okay. Heißt etwas mehr normal, in Anführungszeichen, ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, was wir heute kochen, ist jetzt kein krass ausgefallenes Gericht, aber schon auch was Gutes. Was machen wir denn?
Wir machen einfach eine Gemüselasagne.
Super.